Das Bekenntnis der Dämonen ist heute das Thema dieser Predigt und wir finden dieses Bekenntnis öfter in den Evangelien. Zusammengefasst in einem Satz im Predigttext für heute und damit sind wir wieder im Markus-Evangelium am Anfang eines neuen Hauptteils des Evangeliums. Den ersten Hauptteil bis Kapitel 3, Vers 6 hatten wir Ende letzten Jahres Stück für Stück gehört. Ich lese den Predigttext, Markus 3, Verse 7 bis 12. Und Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine große Menge folgte ihm von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge. Da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die mit etwas geschlagen waren, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er fuhr sie sehr an, dass sie ihn nicht offenbar machten. Wir haben gerade eben das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen und wir sind damit eingetreten in eine Sprachwelt, die weit zurückreicht in die Vergangenheit. Der Wortlaut dieses alten Textes geht nicht direkt auf die Apostel zurück. Jahrhunderte wurde an den Formulierungen gearbeitet, gab es Streit um einzelne Aussagen. Aber in einem Punkt waren sich alle einig. Wir wollen nicht nur unseren privaten, individuellen Glauben ausdrücken, wir gehören zur Gemeinde der Heiligen. Und wir wollen laut, öffentlich, gemeinsam klar bekennen, was wir glauben, was diese Zugehörigkeit begründet zur Gemeinde der Heiligen. Das ist etwas Übergreifendes, dieses Bekenntnis des Glaubens. Es vereint ganz unterschiedliche Menschen aus allen Rassen, aus allen Klassen, aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Gewohnheiten, unterschiedlicher Herkunft. Eine große Menge folgte Jesus von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa, von jenseits des Jordan, von rings um Tyrus und Sidon. Wenn wir das heute mal auf der Karte verorten, das Israel und Libanon und was nicht alles, ganz unterschiedliche verfeindete Länder. Und was damals begann, hat sich ausgebreitet bis an die Enden der Erde. Und diese Worte, die wir gesprochen haben vorhin, die haben unzählige vor uns bekannt. Beim Empfang der Taufe, im Gottesdienst, in der Situation der Verfolgung. Und Menschen haben in diesem Bekenntnis neues Leben gefunden. Manche haben mit diesem Bekenntnis auch ihr Leben verloren. Ich glaube, so geht es los. Wenn man diese Worte in den Mund nimmt, kann man ganz klein werden. Und andererseits auch ganz groß. Ich glaube, im Kern, im Bekenntnis zu Jesus, was die Mitte ja ausmacht, reicht es zurück bis in die Anfänge. Im Markus-Evangelium am Schluss sagt der römische Hauptmann unterm Kreuz, als er das miterlebt, wahrlich dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein Bekenntnis. Und das erste Bekenntnis der Jünger spricht Petrus aus. Du bist der Christus. Und ganz am Anfang, das hatten wir letztes Jahr gehört, bei der Taufe Jesu, als sich der geschlossene Himmel spaltet, wie da steht, diese Stimme aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Aber eine wirkliche Bekenntnisbewegung ist das nicht. Die vollzieht sich in den Evangelien nicht unter Menschen. Vers 11 aus unserem Text. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Zusammengefasst in einem Satz hier. Und wir finden es in etlichen Einzelgeschichten. In der Synagoge von Kapernaum, da schreit es aus einem Besessenen und er sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. In der Gegend von Gerasa, da jammert es aus einem Menschen, der sich in Grabhöhlen herumtreibt und der in Ketten gefesselt ist, weil er so gefährlich ist. Und er sagt, was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten? Also wer das Glaubensbekenntnis spricht, der gerät in eine zwielichtige Gesellschaft. Dass dazu Bettler gehören und Heiden und Soldaten und alle möglichen Außenseiter, das ist ja vielleicht noch annehmbar. Aber die einzigen, die ohne Fragen und ohne Zweifel und ohne Taufunterricht und ohne Theologiestudium das Bekenntnis herausposaunen, das sind die Dämonen. Warum das? Warum ist das so? Weil sie Experten der Macht sind. Dämonen, äußere und innere Wirklichkeiten, die unheimlicherweise von Menschen Besitz ergreifen. Und sie wirken als Triebe, sie wirken als Gefühle, sie lösen Ängste aus und Sorgen und Süchte. Und sie verwirren den Verstand, arbeiten manchmal aber auch hochintellektuell. Manchmal demonstrieren sie ihre Macht brutal und sichtbar in Besessenheit. Manchmal aber auch tarnen sie sich mit Moral, mit Rechtgläubigkeit, mit Wissenschaft. Sie hausen in Grabhöhlen, sie bevölkern Psychiatrien, sie verführen zu politischen Begeisterungsstürmen. Wenn aber dann der Sohn Gottes Einzug hält, dann wittern das die Dämonen sofort. Die großen Machthaber spüren, wenn ein noch mächtigerer kommt und auf den Plan tritt und sagen, du bist der Sohn Gottes. Und deswegen ist in diesem Bekenntnis viel enthalten. Unterwürfigkeit, Angst vor endgültiger Vernichtung, vielleicht die Hoffnung, verschont zu bleiben, wenn sie ihn schnell anerkennen, vielleicht ein Schrei nach Erlösung. Dem Sohn Gottes gegenüber hatten die Dämonen keine Chance. In diesem Moment der Weltgeschichte konnten sie nur kapitulieren. Später in der Kirchengeschichte sind sie dann wieder aufgetaucht. Das Bekenntnis kannten sie ja. Durchsetzungsfähigkeit jeder Art brachten sie mit. Und auch unter Gläubigen gibt es Offenheit für ihren zerstörenden Einfluss. Du bist Gottes Sohn, schreien die Dämonen hier. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Das haben wir gesprochen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Was verbindet uns mit diesen Mächten, die die Seele beherrschen? Und was trennt uns von ihnen? Uns verbindet, dass auch bei uns dieses Bekenntnis zurückgeht auf den Einfluss einer fremden Macht in uns. Ich zitiere Martin Luther aus dem kleinen Katechismus. Da sagt er, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Vernunft, sondern gezogen. In ihren Lebensgeschichten entscheiden sich Menschen letzten Endes nicht selbstständig für dieses Bekenntnis. Einerseits schon, aber letztlich doch nicht. Dieses einerseits, andererseits, das können wir schön bei Paulus sehen. Manchmal kann man ihn, wenn er schreibt, beim Denken beobachten. Zum Beispiel im Brief an die Galater. Da schreibt er in Kapitel 4, Vers 9, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Ihr habt Gott erkannt, aktiv eure Entscheidung, ihr habt gemacht. Dann hält er ein, hört, was er da eben gesagt hat und korrigiert sich. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden, sagt er. So ist es eigentlich richtig. Das erste streicht er nicht, das stimmt auch, aber das ist sekundär. Und Jesus selbst drückt das zurecht bei seinen Jüngern. In diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, da sagt er, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Menschen entscheiden sich letzten Endes nie selbstständig für dieses Bekenntnis. Und es lässt sich auch nicht einfach verstehen als das Ergebnis einer christlichen Erziehung, so wichtig die ist. Auch nicht einfach als das Ergebnis einer guten Gemeindearbeit, so wichtig die ist. Wenn Menschen, wenn wir in dieses Bekenntnis eintreten, oberflächlich oder tiefsinnig, mit vielen Fragen oder mit einer großen Klarheit, dann hat uns die Macht Gottes ergriffen. Und ich finde, das ist etwas, was Ruhe geben kann, was Trost geben kann, was eine Gelassenheit geben kann, dass das letztlich nicht unser Projekt ist, dass wir zu Gott gehören. Er macht es nicht ohne uns. Er macht es nicht über uns hinweg. Aber das ist sekundär, das ist etwas Zweites. In dieses Zweite gehört unsere eigene Entscheidung. Da gehört das eigene Dranbleiben. Und das unterscheidet diese gute fremde Macht. Die ergreift Menschen nicht gegen ihren Willen. Das unterscheidet sie von den Dämonen. Menschen, die Gott zu sich gezogen hat und zieht. Und solange sie festhalten an diesem Bekenntnis, solange sie sich das zu Herzen nehmen, ist die Macht der Dämonen gebrochen. Du bist der Sohn Gottes. Das Abgründige in der Geschichte der Kirche und im christlichen Leben bis heute ist nun, dass die Dämonen halt dieses Bekenntnis auch kennen. Und sie können den christlichen Glauben massiv unterdrücken, wie sie es immer wieder versuchen. Sie können das aber auch viel feiner von innen her unterwandern. Dann glauben zum Beispiel Christen so zweifelsfrei wie die Dämonen, werden hochmütig und rechthaberisch. Oder sie werden von einer Reinigungswut gepackt und treiben anderen den Unglauben aus, unter dämonischem Einfluss. Oder sie lassen ihren Glauben verdochen und verdunsten, sehenden Auges oder wegsehenden Auges. Du bist Gottes Sohn. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Was unterscheidet das Bekenntnis der Dämonen von unserem Bekenntnis des Glaubens? Im Neuen Testament bei Jesus müssen die Dämonen mit diesem Satz kapitulieren in einer bestimmten Situation. Denn er heilte viele, sodass alle, die mit etwas geschlagen waren, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Menschen werden durch diese Berührung des Heiligen geheilt und befreit. Das ist ja etwas Tragisches, wenn ein lebendiger Mensch nicht nur erlebt, dass etwas Fremdes, etwas Böses auf ihn Einfluss gewinnt, sondern wenn er sich dann so richtig damit identifiziert und sagt, das bin ich. Und dann geschieht es in der Begegnung mit Jesus, dass dieses fremde Böse gehen muss. Dass ein Mensch wieder ein eigenes Ich wird. Dass er feststellt, das bin ja gar nicht ich, was da war. Das ist nicht mein Wesen gewesen, was ich so bedrängend erlebt habe. Und wieder lebendig wird, wieder frei wird. Besessene werden vernünftig. Vernünftige werden menschlich. Lahme gehen, Taube hören, Blinde sehen. Armen wird gute Botschaft verkündet. Und das geschieht ganz real. Geheilt werden, befreit werden. Menschenängste lösen sich auf, weil Gottesfurcht einzieht. Und die Sorge lässt nach, weil Hoffnung wächst. Die Sucht lockert sich, denn der Geist Gottes berührt einen Menschen. Und selbst Schwermut verliert an Schwere, wenn sie in das Licht kommt, das alles dunkel erhält. Und Räume von Freiheit tun sich auf. Das ist die Situation, in der die Dämonen kapitulieren müssen. Wie reagiert nun Jesus auf ihr Bekenntnis? Und er fuhr sie sehr an, dass sie ihn nicht offenbar machten. Von diesen Geistern nicht. Bei Jesus kommt nicht jeder durch, der einen frommen Spruch auf den Lippen hat. Auch wenn er noch so richtig ist. Selbst wenn der weit über das hinausgeht, was die anderen schon verstanden haben. Und deswegen dämpft er den Bekenntniseifer der Dämonen, deswegen unterbindet er das Bekenntnis aus dieser Quelle. Und außerdem gilt zu dieser Zeit jetzt noch nicht. So sagt er es später auch zu Petrus. Und das ist ein Geheimnis. Jetzt ist es noch ein Geheimnis, wer er wirklich ist, auf den sich hier alle stürzen, weil etwas Heilendes ausgeht von seiner Berührung. Es ist ein Geheimnis. Und in dem Glaubensbekenntnis, das wir sprechen, schwingt das alles mit. Unsere Fragen, unsere Gewissheiten, unsere Leidensgeschichten, unsere Heilungsgeschichten. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Fast 2000 Jahre werden diese Worte gesprochen. Menschen wurden durch die Kraft dieses Namens geheilt. Menschen wurden zum Bekenntnis dieses Namens befreit. Was für die Dämonen tödlich endet, das ist für uns der Anfang des Lebens. Amen. Thank you.